Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Data Navigator Podcast im Jahre 2026. Und in dieser Folge 35 haben wir erneut einen Vertreter eines möglichen Profiteurs des Data Act bei uns. Bevor wir zu unserem Gast kommen, aber zunächst ein herzliches Hallo an meinen Co-Host Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Hallo, Martin. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit dir im Data Navigator.
So sieht's aus. Ja, mein Name ist Martin Schirmbacher, Fachanwalt für IT-Recht und Partner hier bei Herting Rechtsanwälte. Unser Gast ist wie wir auch Jurist und nicht wie wir, sondern wie er, Head of Digital Law, IT-Vergaberecht, Datenschutzrecht und Energierecht bei der Berliner BVG, also denjenigen, die es nicht kennen. Die BVG, die betreibt bei uns unter anderem U-Bahn und den Busverkehr, nicht aber die S-Bahn, ein verbreitetes Missverständnis. Herzlich willkommen jedenfalls zunächst an Kilian Spuck.
Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo Martin, hallo Hubertus.
Sehr schön. Wir kennen Kilian, weil er bei unserem Data Navigator Forum schon für die BVG am Start war und dort ein bisschen die Nutzersicht vertreten hat an unserem Mobility Roundtable. Aber Kilian, vielleicht magst du noch zwei Sätze zu dir und zu deiner Rolle bei der BVG sagen, bevor wir dann mal zu den Digitalisierungs- und Data Act Themen kommen.
Gerne. Also ich bin Kilian von der BVG. BVG, wir bewegen die Berliner mit Bussen, Bahnen und Trams. Mehr, manchmal besser, manchmal schlechter. Ich leite ein Team von gut 4 Anwälten und wir beschäftigen uns mit Innovations- und Digitalisierungsthemen. Unser Hauptjob ist es, genau diese Projekte rechtlich abzusichern und da natürlich dann auch Daten nutzbar zu machen.
Sehr schön, vielen Dank, Kilian. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer noch mal etwas abholen, was denn Digitalisierung und insbesondere auch Daten so bei euch heute im ÖPNV und speziell bei der BVG so bedeutet.
Ja, Daten sind nicht mehr wegzudenken im Rahmen der Digitalisierung der Verkehrswende. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sie sind unser Treibstoff, unser Betriebsmittel, was uns hier nach vorne bringt, denn was wir festgestellt haben, gerade Daten führen dazu, dass wir unsere Pünktlichkeit erhöhen, dass wir besser disponieren können, sprich Fahrzeuge Fahrern zuweisen können, besser die Fahrpläne einhalten können und so natürlich auch zum besseren Kundenerlebnis dazu beitragen können. Denn wichtig ist, glaube ich, die BVG im Auftrag ihrer Daseinsvorsorge bewegt die Berliner von A nach B und hat keinen Selbstzweck, nur BVG zu sein, sondern einen klaren Auftrag.
Welche Daten fallen denn also typischerweise an und wofür nutzt er sie heute?
Also bei uns fallen vordergründig natürlich Fahrzeug- und Anlagendaten an, aus den Bordcomputern, Antrieben, Batterien, Türen, Aufzügen, Rolltreppen. Die sind natürlich wichtig für die Zuverlässigkeit, Predictive Maintenance, Wartung und Sicherheit der Anlagen und Fahrzeuge, die wir betreiben. Dann haben wir die Betriebs- und Netzdaten, die natürlich dafür sorgen, dass wir hier pünktlich die Umläufe auch mithin also sicherstellen können, dass wir Störungen hier, also Tagessteuerungen, sauber wegbekommen und die Ressourcen sauber einsetzen können. Und natürlich Kunden- und Vertriebsdaten, wie aus dem Ticketing, Auslastung und Feedback der Kunden, die hier die Angebotsplanung, auch Informationen hier für die Kunden steuern können.
Als Berliner profitieren wir ja von einer Digitalisierung der BVG, die in den letzten Jahren ja durchaus erkennbar ist. Ja, ich hatte letztens bin ich U-Bahn gefahren und bin in eine Kontrolle geraten. Und ich würde mal sagen, also sicherlich 7 von 8 Leute haben irgendwie ihr Handy gezeigt bei der Kontrolle von Fahrschein. Das war vor 5 Jahren sicherlich auch noch komplett anders. Oder man steht an einer Bushaltestelle und guckt dann halt in der BVG-App, mit wie viel Verspätung oder leider Vorsprung der Bus weggefahren ist. Da passiert ja schon viel. Was sind denn jetzt so die aktuellen Themen, wo Daten eine Rolle spielen? Du sagst, die Fahrpläne pünktlicher einhalten. Gibt es ein sozusagen übergeordnetes Konzept oder geht es sozusagen darum, einzelne Themen schrittweise besser zu machen? Wie ist es da generell?
Es ist sogar eigentlich beides. Wir haben gerade im Rahmen der Revision des Verkehrsvertrages hier mit dem Land Berlin natürlich eine klare Agenda gefasst. Und die gilt es natürlich umzusetzen, vordergründig, einfach um das mal auf den Punkt zu und da nicht in die Details mit reinzugehen. Es ist natürlich so, dass wir gerade die Echtzeitbetriebsdaten nutzbar machen wollen, um hier auch nochmal besser zu werden. Denn oft manchmal kommt es halt vor, dass gerade die Anzeigen, Bus kommt in 2 Minuten, aber er ist in 4 Minuten da, vielleicht auch gerade, weil Stau auf der Busspur ist oder weil ein Fahrzeug parkt und abgeschleppt werden muss auf der Busspur. Und da helfen gerade auch, glaube ich, die Echtzeitdaten und die Echtzeitbetriebsdaten dazu, hier noch besser zu werden und die Kunden besser, also hier von A nach B zu bringen. Das ist einer der Punkte. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch dran, die nächsten Schritte hinsichtlich der Digitalisierung zu gehen. Also gerade bei den Tickets ist es natürlich schon so, dass wir sehen müssen, vieles spielt in den Apps ab, aber es gibt gerade ja auch in England und wenn man über den Teil, also außerhalb von Deutschland guckt, viele, viele Ansätze, zum Beispiel Account-Based Ticketing, da brauche ich gar kein Ticket mehr, sondern das Zahlmittel ist das Ticket, was ich in der Kontrolle vorzeigen kann. All das sind natürlich datengetriebene und datenunterstützte Modelle, die zu Effizienzen führen.
Ja, interessant. Da nochmal der Verweis auch auf das europäische Ausland, wo sich das anders entwickelt vielleicht. Aber ihr fangt ja auch nicht von null an, überhaupt nicht. Ihr macht das schon eine ganze Weile. Kannst du vielleicht noch uns ein paar Takte dazu sagen, wo denn historisch so die Daten gesammelt wurden, wo sie gekommen sind und wo sie zukünftig vielleicht herkommen? Wer erzeugt die Daten und wer nutzt sie dann bei euch?
Ja, also wo kommen die Daten her? Die Daten kommen natürlich vordergründig aus den Fahrzeugen, die wir einsetzen, aber eben auch aus den digitalen Medien wie Apps. Hier, also das ist die komplette Bandbreite und der Zugang zu den Daten, der ist vordergründig natürlich vertraglich hier immer verankert, schon gewesen immer, aber natürlich sehr schwierig in die Verträge mit aufzunehmen. Tatsächlich ist es so, wir haben noch keine einheitliche Datenplattform, in dem jetzt alle Datenzulieferer ihre Daten uns dann einleiten, sondern wir sind dabei, gerade erst technisch hier auch die Möglichkeiten zu schaffen, über standardisierte Schnittstellen eben die Flüsse der Daten an einen zentralen Ort sicherzustellen und natürlich dann eben auch die Prozesse zu schaffen, dass das hier innerhalb, also der rechtlichen Vorgaben compliant umgesetzt werden kann.
Ja, jetzt hast du vorhin schon mal Beispiele gesagt, aus den Fahrzeugen, aus Rolltreppen, aus Aufzügen kommen Daten, aus der App. Ja, bleiben wir mal beim Fahrzeug. Man kann ja unterscheiden, wenn man möchte, zwischen den Daten, die ihr quasi selbst, die eure Daten ohnehin sind, also die in der App, da müsst ihr eigentlich niemanden fragen, wenn ihr diese Daten, höchstens die Betroffenen, diejenigen, die App nutzen, aber ja, ob ihr die Daten nutzen dürft. Bei dem Fahrzeug mag es anders aussehen, ja, wobei ja auch da ihr ja eure eigenen Sender einbauen könntet in eure Fahrzeuge. Wie ist da so die Gemengelage? Also wie kommt, du hast gesagt, vertragliche Ansprüche, aber dann hat man ja immer noch nicht die Daten selber. Ja, sind die dann, gibt es da irgendwelche Schnittstellen, werden die immer gebaut? Wie ist das, sagen wir mal, generell?
Das kommt ganz drauf an, wie da, sagen wir mal so, die Bereitschaft auch der Hersteller der Fahrzeuge ist, die Daten zu liefern. Wir hatten eine Zeit lang Schwierigkeiten, an die Fahrzeugdaten zu kommen, also die nicht selbst in unseren IT-Umgebungen entstehen, sondern die uns hier von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden können und sollten, sodass wir da eine Zeit lang auch gerade bei den Bussen mit eigenen Keyloggern gearbeitet haben. Die haben wir in die Fahrzeuge mit verbaut, um hier eigenständig an die Daten und selbstständig unabhängig an die Daten heranzukommen, nicht auf die Hersteller angewiesen zu sein. Und da versprechen wir uns natürlich für die Zukunft auch etwas im Rahmen des Data Acts, wo es einfacher sein wird, an die Daten heranzukommen, wo wir vielleicht auch weniger Aufwand, also selbst Dinge hier mit finanziellen Aufwand mit einzubauen, einzukaufen, also nutzbar machen können, hier die Daten für uns. Da sehen wir deutliche Erleichterungen ja auch im Data Act, die hier uns ja ein Recht geben, kostenlos die Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen von den Herstellern. Allerdings ist es natürlich auch so, die Hersteller haben ja auch schon recht. Es geht ja nicht nur darum, die Daten der Datenwillen hier zu besitzen, sondern wir brauchen klare, konkrete Use Cases. Warum und wieso wollen wir jetzt dieses Datum haben, die Informationen haben, und bringt uns das wirklich nach vorne? Das ist ja auch etwas, was man braucht, um die rechtlichen Regelungen, sei es Datenschutz, sei es andere Compliance-rechtliche Regelungen hier mit aufzunehmen, Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Also genau diese Abgrenzungsfragen fußen bei uns eben im Ausgangspunkt auf den Use Cases und eben auf den Gesprächen, die wir da mit den Herstellern, Datenlieferanten.
Ich würde gern, Kian, einmal ganz kurz noch einhaken bei deinem Punkt, den du eben machtest, dass ihr teilweise über Dritte, wenn ich das richtig verstanden habe, da Geräte einbaut in den Bussen oder selbst einbaut, um Daten abzugreifen oder zu bekommen. Wie muss man sich das vorstellen? Also da wird da tatsächlich ein kleines Device eingebaut, das dann was zurücksendet, oder was passiert da?
Also das war so, dass wir gerade als wir die ersten Tests mit den Elektrofahrzeugen, E-Bus-Fahrzeugen gestartet haben, im Winter natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass die Akkus, gerade wenn die Heizung läuft, für unsere Fahrgäste schneller leer sind und die Busse des Öfteren natürlich dann auch am Straßenrand geparkt werden mussten, die Ersatzbusse schicken mussten. Und da haben wir uns natürlich rein praktisch und faktisch die Frage gestellt, woran liegt das? Und in den Gesprächen, die wir dann mit den Herstellern hatten, kam natürlich sehr schnell heraus, dass wir mehr Informationen, Echtzeitinformationen brauchen, um solche Punkte wie der Akku ist leer vorhersehen zu können und antizipieren zu können. Und um das, sagen wir mal so, in der Genauigkeit und in der Zuverlässigkeit auch sicherstellen zu können, sahen wir uns damals veranlasst, eben sogenannte Keylogger mit einzubauen. Das ist bei unseren Werkstätten dann tatsächlich auch passiert. Das hängt auch mit der Gesamtkonstruktion zusammen hier, die wir mit den Herstellern in den Verträgen haben. Wir haben ja eigene Werkstätten, wo das Personal entsprechend qualifiziert ist, selbst die Wartung und selbst die Reparaturen an den Fahrzeugen vorzunehmen, sodass wir hier dann auch die Möglichkeit hatten, durch unser eigenes Personal entsprechende Komponenten mit einzubauen, die uns mit Echtzeitinformationen zum Akkustand, zu den Laufzeiten, zum Ladeverhalten versorgt haben.
Das ist jetzt super interessant, ganz kurz nochmal nachgehakt, weil ich weiß das aus Frankreich, da gibt es genau die gleiche Konstellation und dort hatten wir auch festgestellt, das funktioniert zwar durch Eigeneinbau bei den Großen, wie der BVG, aber wenn man kleinere Stadtwerke hat, dann haben die vielleicht nicht die eigenen Werkstätten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich da auch ein kleiner Markt entwickelt von Anbietern, die genau sowas machen, die entweder solche Devices herstellen oder es als Service anbieten. Und das ist interessant deswegen, weil das natürlich im Grunde genau der Gedanke ist, den die EU auch hatte. Also vielleicht gibt es hier Startups oder so, die dann ein neues Modell entwickeln und den Betreibern oder allen helfen, die Daten besser zu nutzen.
Also definitiv. Ich freue mich, wenn es da Startups gibt, die hier auf dem Feld, und ich glaube, die BVG ist da auch, begrüßt das genauso, die sich auf dem Feld hier, sagen wir mal, Nischen schaffen. Denn es ist ja nicht nur so, dass da also die Daten, die ankommen, sofort nutzbar sind, sondern man muss sich eben konkret, wie gesagt, die Use Cases angucken. Man muss sich die bei den Bussen, gehen wir nochmal drauf, die Linienverläufe angucken. Das war jetzt auch eine der Fragestellungen, die uns beschäftigt hat. Im Hinblick darauf, wir haben festgestellt, normalerweise werden die Elektrobusse auf unseren Betriebshöfen geladen. Da haben wir entsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut. Aber tatsächlich sind die Umläufe, also das heißt, die Linie bis zum Ende gefahren, zur Endhaltestelle und wieder zurück, viel zu lang für die Kapazitäten der Akkus. Also muss es an bestimmten Punkten eben im Stadtgebiet Ladeinfrastruktur geben. Und wo genau, wo am besten? Genau das ist natürlich etwas, was auch wir, wenn wir in dem Luxus gekommen sind, hier selbstbestimmte Zugänge zu Daten zu schaffen. Natürlich einfach aufgrund der Qualifikation, die dafür nötig ist, solche Datenauswertungen vorzunehmen, gar nicht personell, skillsmäßig selbst vorhalten können, wo man immer auf Dritte auch mit angewiesen ist.
Ja, das mit den Keyloggern hat ja lustigerweise Dirk Friedrichs auch erzählt, als wir in dem letzten Podcast-Ausgabe über Agrarmaschinen gesprochen haben, der gesagt hat, ach naja, so wichtig sind da, wo wir die Daten brauchen, da haben wir da halt selber Infrastruktur eingebaut oder so kleine Devices mit eingebaut, um zu sehen, wo lang fährt der jetzt eigentlich und wie schnell grubbert das Teil. diese, werden wir ja gleich noch drüber sprechen, ob das jetzt vielleicht vorbei ist, ob man da jetzt einfachere Methoden und Ansprüche hat gegen die Hersteller. Aber vielleicht noch mal einen kleinen, um es noch ein bisschen komplexer zu machen. Du hast jetzt schöne Beispiele schon gesagt. Ja? Also wir müssen anhand der Batterien wissen, wo können wir jetzt sinnvoll Ladeinfrastruktur aufbauen. Macht Sinn an der Endhaltestelle, aber macht es vielleicht auch Sinn woanders. Ja, wie transparent ist denn in so einem System Bus überhaupt, wer da eigentlich welche Daten erhebt? Weil es ist ja nicht so, wie wenn ich habe hier meinen kleinen Lautsprecher, der irgendwie an den Hersteller Cash-Reports zurückfunkt, ja, sondern ich stelle mir vor, dass da ein paar Leute, ein paar Hersteller ihre Finger im Spiel haben. Ja, die Batterie, vielleicht funkt die ja selber an den Batteriehersteller und nicht an den Gerätehersteller. Wie ist das überhaupt? Weiß man das überhaupt transparent? Wie kann man sich das so vorstellen? Oder wird darüber gesprochen in den Vergabeverfahren?
Ja, es wird darüber ausgiebig verhandelt. Tatsächlich ist es ja so eine Busbeschaffung, muss man sich vorstellen, die ist ja nicht wie ich gehe ins Autohaus und kaufe mir dann den nächsten zur Verfügung stehenden VW oder anderen Mercedes, MAN-Bus, sondern die werden von Grund auf ja nach den Vorgaben, die wir reingeben, entsprechend der ÖPNV-Vorgaben, die zwar standardisiert sind, aber da gibt es schon auch Konfigurationsmöglichkeiten. Und dann natürlich ist klar, welche Features wir in den Bussen haben wollen. Und dann ist natürlich auch klar, von welchem Hersteller, von welchem Suppi kommt dann dieses Feature, die technologische Ausrichtung. Und ja, es ist zwar noch nicht ganz so intensiv, wie wenn wir mit personenbezogenen Daten sprechen, dass wir hier Datenflussdiagramme haben bis ins kleinste Detail, aber ich glaube schon, dass wir ein Bild haben, ich will nicht sagen ein gutes Bild darüber haben, welcher Hersteller hier im Fahrzeug verbaut ist und Ableitungen darüber vornehmen können, welche Daten werden von wem erhoben und wie verarbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das mit hundertprozentiger Transparenz kennen. Ne? Da wird es Unschärfen geben. Da sind die Hersteller natürlich auch immer wieder genau in ihren genuinen Geschäftsbereichen betroffen, so würde ich das mal nennen, und sagen, das sind jetzt hier Geschäftsgeheimnisse. Ich meine, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man genau weiß, also wie lange ist die Laufleistung eines Reifens oder einer Bremse, dann kann ich darauf natürlich auch den Business Case setzen und den Preis der Bremse berechnen. Wenn ich dazu dann auch noch Aussagen treffe, wie, also das hat eine Lebensdauer von X, hat aber dann in unseren Daten nur eine Lebensdauer von Y, dass man dann natürlich auch eine Überprüfbarkeit der Angaben hinbekommt. Das macht es transparenter, aber das macht es natürlich auch Interesse der Hersteller betrachtet hier natürlich, sagen wir mal so, schwieriger nachvollziehen. Also dass man Hürden hat und dass die nicht alles sofort einmal auf dem Silbertablett präsentieren, ist auch nachvollziehbar.
Und verhalten die sich da unterschiedlich? Gibt es da große, also ist das Spektrum der Verhaltensmuster sehr breit, was die Bereitschaft zur Datenbereitstellung anbelangt, dieser Transparenz?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt Hersteller, die sind da sehr offen, eher offen als andere. Aber das, glaube ich, ist ganz normal, gerade im Hinblick ja auch auf den Data Act, der muss erst mal ankommen, der muss erst mal bekannt werden, was der genau regelt, was das für einen bedeutet als Hersteller, welche Auswirkungen das hat und welche Maßnahmen man da natürlich auch greifen muss, um Daten zur Verfügung zu stellen. Oft ist es ja auch so, dass eine Vielzahl von Daten ungefiltert bei den Herstellern ankommt und dann Aufwand betrieben werden muss, diese in bestimmte Formate zu bringen, um sie zur Verfügung zu stellen. Also da sind ja auch Investitionen notwendig. Da sind wichtig, aber glaube ich, dass Gespräche geführt werden. Und das, was wir erleben, ist, dass eigentlich alle da eine Gesprächsbereitschaft haben. Wenn man konkret sagt, das brauchen wir, das ist unser Use Case, damit hier ein offenes Ohr zu haben und mit einem zu reden.
Jetzt könnte man sagen, müssen die ja auch. Ne? Also das ist ja nicht ganz freiwillige Gesprächsbereitschaft, jedenfalls seit dem 12. September letzten Jahres. Haben sich da die Gespräche aus deiner Sicht So sich es jetzt überhaupt gegeben hat, aber geändert? Also ist da jetzt schon, landet man da schon mit dem Argument, ja, jetzt gibt es ja ein Gesetz, wonach ihr uns die Daten kostenfrei zur Verfügung stellen müsst in einem vernünftigen Format, dann wäre ja schön, wenn ihr uns jetzt nicht erzählt, es ist aber so viel Aufwand und so. Welche Reaktion kriegt ihr da, wenn ihr mal den Data Act hochhaltet in den Gesprächen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir gar nicht explizit hier auf den Data Act und sagen, wir haben jetzt hier einen Anspruch und jetzt gibt uns die Daten, so verweisen darauf müssen, sondern das sind eher wirklich ganz konstruktive Austausche, die wir hier haben. Wenn wir sagen, das ist der Use Case hier, das würden wir gerne mit Daten unterfüttern, dann sind wir da eher im Arbeitsmodus mit den Herstellern. Was wir halt nicht erleben, ist da tatsächlich eine absolute Blockadehaltung, sondern man muss die Interessen von beiden Seiten hier diskutieren, muss sie offen ansprechen, um dann einen problemlösungsorientierten Weg hier einfach zu finden, der den Interessenausgleich sicherstellt. Und das funktioniert eigentlich, würde ich sagen. Also da ist mir jetzt bisher noch nicht zu Ohren gekommen, dass wir gesagt haben, also das ist etwas, wo es hier gar nicht mehr geht, ne? Also jetzt müssen wir hier mal rechtlich mit der schärfsten Keule um die Ecke kommen und unsere Ansprüche rechtlich geltend machen, sondern das passiert wirklich auf einer konstruktiven Ebene in den Fachbereichen und mit dem Einkauf. Wir als Rechtsabteilung beobachten es, stehen in der zweiten Reihe für Konsultationen, aber tatsächlich war es jetzt noch nie so, dass es da eine Eskalation gegeben hat seit September.
Schön, das freut uns zu hören. Ihr habt natürlich auch eine gewisse Einkaufsmacht, ne? Marktmacht, würde ich fast sagen, in Berlin, denn ihr habt natürlich ein schönes Volumen zu vergeben. Ich könnte mir vorstellen, da sind doch einige Busse, die so im Laufe der Jahre ersetzt werden. Das hilft wahrscheinlich auch. Und vielleicht damit gekoppelt die Frage, hast du jetzt oder habt ihr allgemein, aber du speziell auch in deinem Umfeld, irgendwie eine Verhaltensänderung festgestellt, seitdem der Data Act da existiert, oder läuft das eigentlich so weiter wie bisher?
Also wir haben schon eine Verhaltensänderung wahrgenommen, auch gerade bei uns. Gerade wenn man eine Analytics-Plattform aufbaut und natürlich auch Datenstrategien etabliert, um hier Effizienzgewinne für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Es ist natürlich wichtig, dass man das auch in die Breite trägt, in die Verträge mit rein, in die Geschäftsbeziehungen auch mit, um hier Strukturen halt zu schaffen, tatsächlich datengetriebene Entscheidungen auch treffen zu können. Also das ist etwas, was natürlich bei uns auch nochmal an Präsenz gewonnen hat. In der strategischen Ausrichtung, im Einkaufs auch. Wir erleben es, dass wir entsprechende Regelungen rudimentär, die auf den Data Act verweisen, mit in die Vergaben, da wo wir IoT mit einkaufen, wo Daten anfallen, mit aufnehmen, um hier schon, sagen wir mal so, bewusst im Rahmen des Vergabeverfahrens hier unsere Anforderungen, die wir haben, den Bietern zu zeigen, sodass sie entsprechend, wenn sie es denn brauchen, mit berücksichtigen können bei der Angebotserstellung. Das ist im Rahmen des Vergabeverfahrens natürlich relativ entspannt. Tatsächlich, was die Marktmacht angeht, man darf halt nicht vergessen, das sind hier global agierende Unternehmen tatsächlich, und auch eine Order, die von der BVG platziert ist, ist im globalen Umfeld dann eben doch nicht so voluminös vielleicht. Ich weiß aber, was ihr natürlich meint, und das ist auch zutreffend. Gerade kleinere Verkehrsunternehmen haben es da natürlich dann auch noch mal ein bisschen schwieriger. Aber da hilft ja gerade dann auch noch mal der Data Act hier, glaube ich, denen auch. Und zumal wir auch gut, glaube ich, als ÖPNV-Unternehmen insgesamt in Deutschland über den VDV uns hier austauschen, um da auch gewisse Erkenntnisse und Standards eben auch weiterzugeben. Also auch da haben wir eine Informationsbasis. Das weiß ich, dass die Fachbereiche sich da auch mit anderen ÖPNV-Unternehmen austauschen und Best Practices austauschen.
Und ihr habt natürlich das vielleicht dann auch noch eine Besonderheit, auch auf der Marktgegenseite, du hast es ja vorhin schon erwähnt, große, sehr professionelle Unternehmen, ne? Das hast du möglicherweise in anderen Bereichen anders, jetzt nehmen wir wieder Windparks, ja, wo es auch kleinere Windparkbetreiber gibt und auch kleinere Hersteller gibt, da sind es auch Riesen teilweise, aber da hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wenn da MAN und Daimler auf der anderen Seite sind, die wissen schon auch, was der Data Act ist. Da muss man jetzt nicht Education erstmal betreiben und sagen, ja, schaut, wir haben hier eine neue Keule gefunden. Was sind denn so die Argumente, ja, vielleicht biegen wir mal ein in das sozusagen aus die Herstellersicht, die euch da so entgegengehalten werden, und wo siehst du, wenn du sagst, denn wir müssen dafür zu einem fairen Ausgleich kommen, also erstmal sagt der Data Act, alle Daten, die zum Hersteller gehen, darf auch der Nutzer haben, ja, also die BVG darf alle Daten, die an jetzt Daimler, MAN und so weiter geschickt werden im laufenden Betrieb eben auch haben. Was sind so die Themen, die euch da, wo die Hersteller Bedenken haben? Geschäftsgeheimnis hast du schon angesprochen, aber was gibt es da so?
Ja, das sind so die klassischen Bedenken, die ja schon auch vor dem Data Act noch schon geäußert worden sind. Das ist Geschäftsgeheimnisse, das ist Sicherheit, das sind insbesondere auch personenbezogene Daten. Man kann natürlich auch aus, gerade wenn man sich die Akkus in den Bussen anguckt, schon Rückschlüsse auf das Fahrverhalten der Fahrer, wenn einer am Kickdown bei der Ampel immer, also den Kickdown macht und den Bus sehr stark beschleunigt, auf das Fahrverhalten, also hat ja Einfluss dann auf die Akkuleistung, darauf, das ist etwas, was uns oft von den Herstellern hier auch entgegengehalten wird, das ist ja auch zum Teil zutreffend. Also tatsächlich können aus diesen Informationen personenbezogene Daten oder eine Identifikation des einzelnen Fahrers erfolgen. Aber auch da gibt es ja Schutz- und Governance-Methoden, hier, wie gesagt, die Use Case so zu gestalten, dass hier eben auch keine Restriktionen auch für die Fahrer sind oder eine Trennung einfach derjenigen, die hier die Zuteilung machen, der Fahrernamen zu den Fahrzeugen, das bekommt halt die Einheit, die die Daten auswertet, bekommt den Fahrernamen ja nie zu Gesicht. Das kann man etablieren durch organisatorische oder prozessuale Maßnahmen innerhalb des Unternehmens. Das ist aber etwas, wo wir die Bedenken der Hersteller ausräumen müssen. Diese Gespräche müssen geführt werden. Das hat ja auch euer Data Navigator Forum hier auch nochmal gezeigt. Der Vertreter, der ja von den Busherstellern da war, der hatte insbesondere ja die personenbezogenen Daten hier angeführt und dass er für uns den Schutz übernimmt der personenbezogenen Daten. Das hatte mich ja veranlasst, dazu zu sagen, ja, wir kommen unserer Verantwortung, hier die personenbezogenen Daten unserer Fahrer zu schützen, nach und DSGVO-konform zu halten. Also, aber das sind natürlich Dinge, die Interessenlage muss man ernst nehmen, weil ich glaube schon, die dahinter steckende Infrastruktur der Hersteller, die ist zwar vielleicht da für die eigenen Zwecke der Hersteller, aber wir reden ja hier über den nächsten Schritt. Sie müssen diese Daten, die sie in ihrer Infrastruktur haben, auch teilen, also weitergeben, einfach ganz rein physisch Zugriff gewähren auf etwas. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man sich die Architektur anguckt und die Notwendigkeit, das compliant zu tun, gar nicht so einfach. Weil man stellt sich das so vor, ja, ich gebe dir mal Zugang zu den Daten und dann kannst du sie exportieren. Das ist jetzt nicht eine CSV-Datei, die da rauskommt, ja, sondern oder eine Excel-Tabelle, sondern das muss man halt wirklich sauber aufsetzen. Ansonsten hat man hier ganz schnell auch Sicherheitsvorfälle, wenn andere Dritte in dieses Thema eindringen können. Das muss erst aufgebaut werden.
Was heißt das denn? Was würdest du daraus ableiten, dass irgendwie mehr Zeit gewährt werden muss oder man sich mehr austauscht oder sich fokussiert auf bestimmte Daten? Oder was heißt das in der Konsequenz, dass dieser von dir beschriebene berechtigte Einwand?
Also wie schon vorher auch angedeutet, glaube ich, die Gespräche, also nicht abwarten, sondern Gespräche führen, sich klare Use Cases überlegen und dem Hersteller also deutlich, mit ihm deutlich im Gespräch machen, warum, wieso, zu welchen Zwecken man die Daten benötigt und hier dann natürlich auf die Probleme, die von beiden Seiten natürlich gegeben sind, eingehen und Lösungen versuchen zu finden. Also wie können denn Daten tatsächlich dann auch transferiert werden? Wie kriege ich sie aus dem Herstellersystem rein in das System des ÖPNV-Unternehmens? In welchem Format? Das muss man besprechen. Das muss man am besten anhand eines Use Cases, der sehr plastisch ist, hier angehen, um auch Strukturen zu schaffen und eine gemeinsame Sprache eigentlich. Also wie gesagt, das ist etwas, was bei uns ganz gut funktioniert, wenn wir so vorgehen. Wir sagen zu dem Zweck, wir wollen ja die Berliner auch im Winter mit genügend Elektrobussen versorgen und von A nach B kommen und nicht stehen bleiben. Das hilft euch ja auch, wenn der Bus nicht am Straßenrand stehen bleibt. Ne? Also so auf der Ebene fängt man an und dann geht man halt tiefer und sagt, was brauchen wir denn dafür, um festzustellen, wie lange fährt denn so ein Bus?
Das ist ein interessanter Ansatz. Du sagst jetzt, also wir haben spezielle Use Cases und dafür brauchen wir bestimmte Daten und dann wollen wir die gerne haben. Ein anderer Ansatz könnte ja auch sein, zu sagen, also mir stehen jetzt alle Daten zu nach dem EU Data Act. Wie ihr das macht, ist eure Geschichte und ich vermute, ich weiß sogar eigentlich, vermute zumindest, dass in den vielen Daten, die ich bekommen werde, noch andere Mehrwerte entstehen können, von denen ich heute noch gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Also sozusagen, gib mir mal die Daten und ich schau mal, was ich noch draus machen kann.
Hahn, in meiner juristischen Brust schlagen zwei Herzen. Einmal so der IT-Rechtler, da würde ich den Data Act mit verorten und auf der anderen Seite eben auch der Datenschützer. Und da ist es natürlich schon so, dass ich, sagen wir mal so, so eine Vorratsdatenhaltung aus schwierig finde, ne? Gerade wenn wir über auch personenbezogene Daten hier sprechen, wo ich auch mittelbar oder Identifikationen mit ableiten kann, dann bin ich da immer der DSGVO so stark noch verpflichtet. Wobei Omnibus, wir werden mal sehen, was dabei dann als Auflockerungsmaßnahme auch kommt, aber da habe ich es bisher tatsächlich immer so verstanden, ich brauche einen Zweck, ich brauche eine Rechtsgrundlage und der Zweck ist halt der Use Case. Ja, und dann kann ich mir halt angucken auch, welche Rechtsgrundlage kann ich hier verwenden, um die Daten nutzbar zu machen. Das ist etwas, was ich glaube, strategisch ganz wichtig ist, denn ja, die Forderung jetzt zu sagen, alles ist meins, das ist zwar rechtlich möglich, aber faktisch weiß ich nicht, ob ich dann dem Herr werden kann. Also ich muss ja auch erstmal die Infrastruktur aufbauen, tatsächlich so viele Daten halten zu können, zu durchsuchen. Und da sind vielleicht auch viele Daten drin, die ich gar nicht haben will, die ich gar nicht sehen darf vielleicht, die für den Zweck keine Rolle spielen. Also Privacy by Design, Privacy by Default, die ja da, wenn datenschutzrechtliche Gründe auch, also personenbezogene Daten mit drin sind, eine Rolle spielen, das muss ich ja alles sicherstellen, wenn ich Daten habe, dass ich sie auch compliant hier verwenden kann. Da bin ich eher restriktiv und halt vorsichtig, ne? Und über die Use Cases kann ich ein Gefühl entwickeln, wie muss denn die Struktur aussehen, wie müssen die Prozesse sein, um dann kann ich irgendwann, passiert es ja ganz automatisch, ich entwickle ja nicht nur einen Use Case, sondern ich entwickle mehrere Use Cases, die verfeinere ich, die verbessere ich, aus einem Use Case ergeben sich weitere Use Cases und dann wächst es generisch, weil das ist ja auch etwas, was wir erlebt haben, wir hätten gar nicht das Personal und auch die IT-Infrastruktur jetzt zu sagen, wir hätten gerne alle Daten. Auch das muss langsam ja aufgebaut werden in jedem Unternehmen, glaube ich. Weil ansonsten liegen die halt auch nur rum. Das hilft keinem.
Ja, dann fehlt auch der Zweck. Ne? Rumliegen ist wahrscheinlich, wenn es wirklich personenbezogene Daten sind. Andererseits, das finde ich dann schon immer ein bisschen ein lustiges Argument von den Herstellern. Ja, das sind ja personenbezogene Daten, die dürfen wir euch nicht geben. Na gut, aber wenn sie nicht mehr derjenige, deren Beschäftigte sie betrifft, haben darf, wieso soll sie dann der Hersteller eigentlich haben dürfen? Ja, das kann ja eigentlich datenschutzrechtlich auch nicht aufgehen. Der kann dann sagen, ja gut, wir wissen ja nicht, wer da gefahren ist und so, das scheint mir dann häufig ein Argument, was man ganz gut ausräumen kann und sagen kann, naja, also ja, wir müssen, so wie du es gesagt hast, wir achten schon auf unsere Daten und die Daten unserer Beschäftigten in dem Kontext und müssen dann halt zusehen, wie wir die trennen vielleicht oder eben nur zu bestimmten Zwecken nutzen. Aber dass der Hersteller pauschal sagen kann, wir geben sie euch nicht wegen Datenschutz, geht schon deshalb nicht auf, weil er gar nicht der Verantwortliche sein dürfte in den allermeisten Fällen. Ja.
Genau, und selbst wenn wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit haben, dann müssen wir eben hier trotzdem Vereinbarungen treffen. Wir müssen ja gegenseitig sicherstellen, wer ist eigentlich verantwortlich, wie bauen wir Betroffenenrechte auf, die Strukturen. Darüber muss man sich halt unterhalten. Das ist eine Mündigkeit, glaube ich, die muss wachsen. Das ist, glaube ich, auch etwas, wozu es Kapazitäten in den Unternehmen braucht, das aufzubauen, zu durchdenken und da als Sparring-Partner den Herstellern gegenüberzutreten. Aber die Möglichkeiten sind da.
Vielleicht zu dem Ansatz, also ja, wir hatten es jetzt so ein bisschen gegenübergestellt, auch wenn es sicherlich in der Mitte irgendwo die Wahrheit liegt, ne, zwischen jetzt ein Use Case, wir kriegen die Daten versus Hubertus, nein, wir kriegen erstmal alle Daten und dann gucken wir weiter. Wie regelt ihr das denn eigentlich, wenn es so ist, wie du gesagt hast, dass es sozusagen zwischendurch oder jetzt immer wieder kommen neue Use Cases, wir gehen in neue Gespräche, jetzt sagt dann aber möglicherweise der Hersteller, wir haben jetzt aber einen 3-Jahres-Vertrag oder 5 Jahre, baut ihr dann sozusagen in die Verträge schon so Klauseln ein, dass ihr dann auch noch einen Anspruch habt darauf? Oder oder geht man dahin und verhandelt dann halt wirklich neu, weil man eh mit denen in Gespräch ist? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben beides, ne? Wir haben Verträge, die wir jetzt für die Zukunft abschließen werden. Die werden entsprechend das Regelwerk hier beinhalten, wo wir eben versuchen, ohne großartig mit Nachträgen oder Verhandlungen unter Juristen vielleicht auch noch Prozesse zu schaffen, die das Arbeiten ermöglichen. Das sind dann eher Dinge, die auf der Projektebene oder Fachbereichsebene tatsächlich erfolgen, wo wir vertraglich dann nur die Strukturen bauen. Das heißt, vielleicht haben wir ein Budget für Weiterentwicklung, vielleicht haben wir eine Projektstruktur aufgesetzt, wo bestimmte Kapazitäten miteinander sprechen können, wenn sie vorher etwas also angemeldet haben. Bei den Altverträgen ist das natürlich so, die vor dem Data Act mit abgeschlossen haben, wo wir identifiziert haben, da könnten Daten oder da sind Daten drin, die wir gerne nutzbar machen wollen. Da müssen wir natürlich dann in bilateralen Nachträgen nachverhandeln und entsprechende Regelungen halt mit aufnehmen. Das ist so, das ist die Herausforderung. Deswegen muss man auch hier, glaube ich, sehr stark priorisieren, wo kann man wirklich Effizienzen mit dem Use Case heben. Und eben nicht nur sagen, ich brauche alle Daten und dann gucke ich, sondern wirklich auch sehen, ich habe bestimmte Kapazitäten, wo setze ich sie am besten für das Unternehmen ein an der Stelle, wo mache ich Schwerpunkte. Und ja, das ist im Moment auch für uns die Fragestellung, wo wir gesagt haben, aus rechtlicher Sicht, gerade in den Vergaben, wir schaffen erstmal etwas, was uns auf mittel- bis langfristige Sicht hilft. Gerade bei den Neuvergaben werden wir entsprechende Regelungen mit aufnehmen, Prozesse mit aufnehmen, organisatorische Möglichkeiten mit aufnehmen, das den Fachbereichen zu überlassen. Bei den Dingen, wo wir die Verträge tatsächlich nachverhandeln müssen, richtig anfassen müssen, sind wir im Moment noch am Sortieren und eine Prio-Liste zu erstellen. Wo gehen wir rein und wo gehen wir erst später rein?
Ich würde gerne noch mal bei einem Punkt nachhaken, den du vorhin am Rande erwähnt hattest. Das waren die Geschäftsgeheimnisse. Und zwar da mal nachhorchen, wie weit ihr da Gegenwind bekommt. Und vielleicht auch, also argumentiert wird ja im Moment beim Omnibus auch, da soll das Thema Trade Secrets, Geschäftsgeheimnisse verschärft werden, insbesondere hinsichtlich des Schutzes der in Europa gerierten Daten vor Abfluss ins ungeschützte oder weniger geschützte nicht-europäische Ausland. Ist das ein Thema, was euch schon begegnet ist? Wie stehst du, wie steht ihr dazu?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Es ist schon auch uns begegnet. Die Masterlösung habe ich dafür auch noch nicht, ne, sondern das sind eben Dinge, die müssen wir bilateral hier besprechen mit den Herstellern, um da wirklich einen gangbaren Weg zu finden. Denn natürlich ist der Datenabfluss in ungesicherte Drittländer schwierig und zu vermeiden. Das wollen wir auch nicht. Das darf aber natürlich insgesamt auch kein Hindernis sein, wo wir halt sagen müssen am Ende, wir können die Daten nicht bekommen. Vielleicht hilft es da ja dann eben auch Strukturen und wie gesagt über die Use Cases Dinge zu konkretisieren und zu präzisieren, um vielleicht dann auch zu sagen, also dieses Datum vielleicht nicht, aber vielleicht habt ihr hier auch ein Äquivalent, wo eben ähnliche Dinge schon drin sind, was wir uns geben und nutzbar machen können. Oder aber, dass wir es hier dann abstrahieren, verändern können, so dass es dann trotzdem möglich ist, für unseren Use Case die Erkenntnisse zu liefern. Also das ist aber etwas, was wirklich sehr aufwendig ist, da mit den Herstellern direkt zu besprechen, denn es ist natürlich ein berechtigtes Interesse, dass deren Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. Aber da verstehe ich eben genau die Interessenlage von uns eben, das ist gleichwertig und wir müssen uns hier eben auf Augenhöhe treffen und eine Lösung finden.
Und die Lösung oder ein Teil der Lösung legt der Data Act in gewisser Weise fest und wird auf Veranlassung der Hersteller jetzt nochmal ein bisschen nachverhandelt in Brüssel, was den Omnibus angeht. Aber ja, wir müssen es beachten, aber es ist eben ein abgestuftes System an Zurückbehaltungsrecht, sag ich jetzt mal. Und es ist nicht so, wer das jetzt hier zum ersten Mal hört, dem sei mal die Folge zum Geschäftsgeheimnissen empfohlen, die wir hier auch schon aufgenommen haben. Es ist mitnichten so, dass man einfach als Hersteller Geschäftsgeheimnisse Umweltschutz ruft und dann ist Ende der Fahnenstange, sondern da gibt es schon ein paar Mittel und Wege, da dann eben trotzdem heranzukommen. Und den ihr wählt, nämlich den direkten Austausch mit den Herstellern, ist sicherlich der beste. Ja, das ist sicherlich schlau, dann da, jedenfalls wenn man das so erreicht, wie ihr das, die Daten, die ihr haben wollt und braucht, dann eben auch kommen. Ne? Dann ist es sicherlich sinnvoll. Hast du vielleicht noch mal ein bisschen den Blick geweitet, einen Eindruck davon, wie das jetzt insgesamt in eurem Sektor mit der Datennutzung mit und ohne Data Act aussieht? Du hast gesagt, es gibt schon über den VDV dort gemeinsame Bestrebungen. Seid ihr da besonders weit vorne oder wie kann man sich das so vorstellen, was den Verkehrssektor insgesamt angeht?
Also ich glaube, dass der Data Act und aber auch die zum Beispiel das Deutschland-Ticket auch nochmal wirklich bei allen Verkehrsunternehmen in Deutschland klar eine Veränderung herbeigeführt hat, dass man hier Datenzugänge benötigt. Das wird intensiv diskutiert unter den Kontrollmechanismen im Moment gerade. Wenn ich in Berlin ein Deutschland-Ticket kaufe, muss das auch in München kontrollierbar sein. Ne? Also diese Datenaustausch, die Datenzugänge, die müssen halt gegeben sein. Aber ja, also ich nehme das so wahr, dass auch der ÖPNV jetzt stärker in die datengetrieben ist, einfach um Effizienzen zu heben, um wirklich hier auch das Geld, was zur Verfügung steht, bestmöglich für die Daseinsvorsorge, für den Betrieb zur Verfügung zu stellen. Das ist klar da. Und ja, es ist auch eine Veränderung hier wahrzunehmen von, also er fragt den Hersteller hin zum selbstbestimmten Datenzugang, ne, mit klaren Rollen, wo wir eben die Use Cases haben und sagen, das ist etwas, um eigene Effizienzgewinne zu haben, brauchen wir jetzt den Zugang und nicht mehr so, lieber Hersteller, was meinst du denn, was würde denn uns helfen? Kannst du uns mal ein paar Vorschläge eigentlich machen? Und diese Selbstbestimmung, glaube ich, die nimmt zu, die Souveränität hier dann. Also das und damit natürlich auch die Nachfrage nach Daten. Ob wir da führend sind, will ich gar nicht für die BVG hier reklamieren, sondern ich glaube, da gibt es viele, viele gute, auch andere Verkehrsbetreiber, Verkehrsunternehmen, die hier auch super Ansätze haben. Das zeigt so der Austausch, den wir haben. Und ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre eigentlich bringen. Denn die Digitalisierung der Verkehrswende, also tatsächlich das Weg von Papier und Stift hin zu Daten, das ist gerade auch im ÖPNV eine Riesenwelle, die anfängt zu rollen.
Können wir da vielleicht gleich mal nachhaken? Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die jetzt, also im Bereich Digitalisierung und Verbindung mit Daten, so, die da so anfallen? Und was erwartest du nicht nur bei euch, aber auch im Sektor? Wie kommt es da nochmal zu einem kräftigen Ruck, dass das so richtig kräftig vorangeht, die Digitalisierung und die Datennutzung?
Also ich glaube, der große Ruck ist schon da durch das Deutschland-Ticket und die Gespräche, die hier bundesweit auch geführt werden. Das macht es spannend, die mitzuführen und zu sehen, also dass in der gesamten Bundesrepublik hier halt ein Umdenken stattfindet, weg von den Silos hin zu einem einheitlichen, großgedachten, vernetzten ÖPNV-Werk, wo natürlich sehr viele, wenn man den Plattformgedanken aufgreift, hier Möglichkeiten sich natürlich auch ergeben, rein weg vom normalen Ticketing hin. Also ist es nicht möglich, sagen wir mal so, auch das Flugticket in der BVG-App anzubieten und darüber hinaus, wenn ich dann gelandet bin, das nächste Ticket auch zu kaufen. Also solche Dinge, glaube ich, sind in der Diskussion und ganz spannend zu verfolgen, wie sie sich entwickeln, wie sie auch die rechtliche Fragestellungen sich daraus ergeben, die man lösen muss, um das dann mit umzusetzen. Also da, glaube ich, wird es eine Vernetzung der ÖPNV-Unternehmen auf jeden Fall auch noch stärker geben, die natürlich datengetrieben sein wird.
Da ist man dann, um in den Worten von Edmund Stoiber zu sprechen, tatsächlich am Hauptbahnhof direkt am Flughafen und kann dann sein Ticket sofort herausziehen. Das wünschen wir uns. Vor allem dir, du Hubertus, der die ganze Zeit unterwegs ist und hin und her fliegt und dann in den öffentlichen Nahverkehr steigt. Hast du irgendwelche Erwartungen an Politik, an Behörden, an Verbände, an Player, die was zu sagen haben, um jetzt dieses Digitalisierungsthema und insbesondere das Datenthema voranzutreiben für den öffentlichen Nahverkehr? Gibt es etwas, wo man sagen würde, also wenn wir das hätten, das würde uns schon helfen, jetzt mal außer Geld?
Das wollte ich gerade nicht sagen. Also Geld, ja, ist immer wichtig. Geld hat man zu haben. Also was auf jeden Fall hilft, ist eine Klarheit in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also da sollte es so wenig wie möglich Widersprüche geben. Es sollte sofort transparent sein. Was sind die Rechte und die Pflichten? Was darf ich nicht? Das ist, glaube ich, etwas, wo wir... was uns helfen würde, wenn wir hier von der Politik wirklich saubere, nicht sich widersprechende Regelungen eigentlich hätten. Also das ist einer der Punkte. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass gerade die Menschen, die im ÖPNV sind, natürlich auch Veränderungen unterliegen, um diese Digitalisierung hinzubekommen. Also das heißt, da braucht man also eine Anpassungsfähigkeit, Skills, die man natürlich, da konkurriert man natürlich dann auch mit den privaten Wirtschaftsunternehmen, aber wenn man das wirklich konsequent vorantreiben will, brauchen wir ja auch wirklich gute Rahmenbedingungen für das Skillset der Digitalisierung.
Wenn wir bei zu dem ersten Punkt nochmal zurückgehen, du warst ja bei unserem Forum mit dabei, da war die Staatssekretärin aus dem Digitalministerium dabei, die Bundesnetzagentur. Du hast jetzt hier nochmal die Möglichkeit, mit uns eigentlich konkrete Vorschläge oder Forderungen ein. Von wem erwartest du was jetzt im nächsten Schritt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist jetzt leider nicht abgestimmt hier intern, weil ich muss mal aufpassen, wenn ich für die BVG spreche, das müssten wir über die Kommunikationsabteilung, müsste ich das erstmal spielen, aber ja, also ich glaube, der Omnibus hat uns ja alle so ein bisschen überrascht, wie plötzlich er, also wie plötzlich er auf der Tagesordnung erschienen ist, und wie kurzfristig dann natürlich da auch drauf reagiert werden musste und muss, um bestimmte Dinge zu verstehen und einzuordnen. Da geht es ja dann vielleicht auch nicht nur um Transparenz, sondern also um widerspruchsfreie, sondern hier auch um transparente Regelungen. Ich finde die Gespräche um den Rückbau des Datenschutzes eigentlich auch sehr spannend, die damit einhergehen. Wir nehmen das zur Kenntnis an der Stelle, verpflichten uns aber natürlich auch zur Einhaltung des hohen datenschutzrechtlichen Standards. Wir verstehen natürlich die Synergien, die da sich daraus ergeben, wenn man bestimmte Dinge erleichtert. Aber genau das ist natürlich die Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Hilft uns das tatsächlich? Oder hätten wir auch einen anderen Zeitpunkt wählen können, müssen,
dürfen? Gut, der Omnibus ist ja in gewisser Weise auch Reaktion. Ne? Man hätte sich sicherlich früher ein bisschen ausgewogeneres DSGVO-Gesetz gewünscht und vielleicht beim Data Act genauso. Der Zeitpunkt ist wahrscheinlich immer in gewisser Weise schwierig. Aber jetzt, wo wir mit dem Data Act am Anfang stehen, da wäre es natürlich schon schön, wenn man einen konsistenten Rechtsrahmen da hat, der sich jetzt nicht mittendrin ändert. Jetzt hast du uns ja gerade sehr schön geschildert, wie ihr da herangeht. Jetzt wiederum zurück zum Data Act und mit Herstellern sprecht. Hast du Empfehlungen für andere Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr, die jetzt in dieser Frage stehen? Was kann man da richtig machen, was kann man falsch machen, wenn man da sein Datenmanagement aufsetzen möchte und möglicherweise mit Maschinendaten operieren möchte?
Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich dedizierte Use Cases zu überlegen und auch direkt dann die auch schon mal eine Ebene tiefer zu legen und sich zu fragen, welche Daten brauche ich denn oder Datenkategorien brauche ich denn dafür, für diesen Use Case hier vielleicht hin umzusetzen und das als strategischen Hebel in den Gesprächen mit den Herstellern zu nutzen. Je konkreter ich hier also die Zwecke und Verwendung der Daten, wofür brauche ich sie, beschreiben kann, desto griffiger wird natürlich auch das ganze Gespräch mit dem Hersteller. Und ich habe bisher, wie gesagt, die Hersteller auch so gesehen, sie haben Interessen des Verkehrs und wir haben ein Interesse, das dargelegt durch den Use Case. Und dann ist man schon auch bereit, hier problemlösungsorientiert einen Kompromiss zu schließen, der eben weil man wirklich ja belegen kann, ich will das nicht zum Selbstzweck, weil ich alle Daten für mich brauche, sondern eben wirklich, um für diesen Use Case hier was zu verbessern. Sei es in meinem Unternehmen oder sei es für unseren Fall eben für die Kunden da draußen. Und wenn wir das Kundenerlebnis, die Qualität des ÖPNVs verbessern, dann ist es natürlich schon so, zahlt das mittelbar ja auch auf den Hersteller drauf ein. Ja, also er hat auch Vorteile dadurch, wenn wir besser werden und der Bus nicht liegen bleibt zum Beispiel.
Sehr schön. Also das, glaube ich, ist auch unsere Wahrnehmung in anderen Sektoren zusammensetzen. Du hast ja wirklich jetzt ein sehr starkes Plädoyer gehalten für das Miteinander sprechen. Das ist genau das, was wir auch mit dem Data Navigator Forum im November probiert und glaube auch ganz erfolgreich umgesetzt haben, indem wir die verschiedenen Beteiligten des Data Acts an einen runden Tisch gebracht haben. Auch da nochmal Dank für deine Teilnahme. Wir wollen jetzt aber nochmal einmal mit dir in die Zukunft blicken, in die Glaskugel. Wenn du mal ein Jahr, vielleicht sogar drei Jahre vorausdenkst, 2027, 2029, so in die Richtung. Was würdest du dir wünschen, was würdest du erwarten, was sich in der Datenwelt in deinem Sektor bis dort vielleicht auch durch Impulse aus und mit dem Data Act verändert hat?
Ja, alle betriebsrelevanten Geschäftsfelder sind mit Daten untermauert und über KPIs können wir datengetrieben steuern. Wir wissen jederzeit, wo ist welcher Bus, wer hat welche Verspätung, wie können wir hier also tatsächlich die Qualität für die Berliner deutlich erhöhen und besser werden. Also das wäre etwas, wenn wir das hinbekommen haben, in allen Bereichen, freue ich mich drauf, daran mit hinzuarbeiten, dass wir das Ziel 27 ist sehr optimistisch, 28, 29 erreichen können.
Sehr schön, also wenn nachher man tatsächlich auf den Punkt zur Bushaltestelle geht, weil einem die App sagt, wann und der Data Act daran schuld ist, dann hat der Data Act sicherlich schon für die Berlinerinnen und Berliner viel getan. Ob das so kommt und ob es da nicht doch noch ein paar mehr Baustellen gibt, werden wir dann 2029 rekapitulieren, um euch noch ein bisschen länger Frist zu geben. So schlecht ist ja die BVG auch gar nicht. Insofern oft haut es ja hin, nur ärgerlich, wenn der Bus 2 Minuten zu früh kommt, dann steht man im Regen oder im Schneetreiben, wie vorletzte Woche. Ja, lieber Kilian, vielen, vielen Dank. Toller Einblick in das, welche Rolle der Data Act und überhaupt Daten bei euch bei der BVG spielen, wie unmittelbar Daten Einfluss haben können eben auf das Verhalten eurer Fahrzeuge und dementsprechend auch auf die Wartezeiten von Leuten, die Fahrzeuge nutzen wollen. Vielen Dank für deine Teilnahme.
Danke euch für die Möglichkeit, hier teilzunehmen in eurem Podcast.
Prima, ja, Podcast ist ein gutes Stichwort. Wir sind am Ende der ersten Folge aus 2026. Es wird 2026 weitere Folgen geben. Wir haben uns jetzt vorgenommen, 14-tägig weiterzumachen. Mal sehen, ob wir das immer einhalten können. Es stehen schon wieder Februarferien an. Mal sehen, ob wir das da trotzdem schaffen. Aber auf jeden Fall haben wir uns das vorgenommen. Uns freut, dass immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer hier dabei sind. Wenn ihr das bis zum Ende gemacht habt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns da mal ein bisschen Feedback gibt dazu, wie ihr es fandet und was ihr euch vielleicht noch wünschen würdet. Ansonsten auf ein gutes neues Jahr allen Zuhörenden. Danke an euch beide und bis bald. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.